Ich möchte Sie ganz herzlich heute Abend zu diesem im Kepler Salon begrüßen, zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir sprechen heute Abend über Zeichen, über 2000 Jahre alte Zeichen und die Möglichkeit, daraus algorithmische Kunst zu generieren. Ich freue mich, dass ich Sie durch diesen Abend begleiten kann. Mein Name ist Peter Becker. Ich bin heute Abend Ihr Gastgeber hier im Kepler Salon. Und ich glaube, Sie sind mittlerweile alle schon mit dem Format vertraut. Wir haben eine sehr informelle Diskussionsatmosphäre hier. Sie können sich gerne jederzeit etwas zum Trinken besorgen, während des Vortrags, während der Diskussion. Sie können auch gerne während des Vortrages auch eine Frage stellen, wenn es sozusagen etwas ganz Drängendes gibt oder auch eine wichtige Verständnisfrage. Und es ist grundsätzlich eben auch so, dass der Vortrag eher knapp gehalten ist von der Zeit. Wir werden so in etwa 30 Minuten einen Vortrag von Herrn Dorninger hören und dann anschließend etwa eine Stunde Zeit haben, um mit ihm zu diskutieren. Damit habe ich auch den Referenten von heute Abend zumindest schon mal namentlich erwähnt. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Dorninger heute Abend hier begrüßen zu können. Herr Dorninger wird eben mit uns über algorithmische Kunst sprechen, über 2000 Jahre alte Zeichen und das Ganze eben in einem Kontext, den er selbst so in den Kontext, den er selbst so mit dem Verschwinden bezeichnet. Sein Interesse an dem sozusagen Phänomen des Verschwindens. In dem Fall handelt es sich um eine Kultur, die verschwindet oder die verschwunden ist. Und was ich nun ganz interessant finde und was, denke ich, auch ganz kennzeichnend ist für die, auch irgendwie so die Philosophie des Kepler-Salons, dass wir uns jetzt hier in der Auseinandersetzung mit dem Verschwinden einer Kultur nicht einen Archäologen eingeladen haben, auch keinen Anthropologen eingeladen haben, sondern mit Herrn Dorninger einen bekannten Linzer Künstler, der im Musikbereich aktiv ist, der bekannt ist auch für seine Soundart, für Installationen, der sozusagen multimedialen Zugang zur Musik pflegt, der bei Peter Weibel in Wien studiert hat und insofern eben auch einen ganz anderen Blick auf das Phänomen einer verschwundenen Kultur wirft, als eben ein Archäologe, ein Anthropologe oder ein Historiker, wie ich das machen würde. Und deshalb finde ich das jetzt ganz spannend und freue mich schon sehr darauf, was er uns aus seiner Perspektive erzählen wird, wie er das angeht, sich mit dem Verschwinden dieser Kultur auseinanderzusetzen und was er dann eben als Künstler eben daraus macht, welche Art von algorithmischer Umsetzung er eben hier mit dieser verschwundenen Kultur eben realisieren werden. Herr Dorninger, bitte.
Ja, danke. Also eine sehr präzise Einleitung. Jetzt kann ich mir sehr viele Sachen sparen, die so mit meiner Arbeit und mit meiner künstlerischen Tätigkeit zu tun haben. Ein paar Sachen muss ich einfach trotzdem noch ein bisschen hervorheben. Es geht nicht nur um das Verschwinden bei meiner Trilogie, sondern es geht auch um die Perspektive und ich habe eh schon diese Covers hier schön auf diese Bildschirme gezaubert. Das erste Stück hatte den Titel Sazinom über das Verschwinden und ist 2001 erschienen. Das zweite Stück heißt Nazca über die Perspektive, ist 2006 erschienen und heuer habe ich die Freude bei Linz 09 im Zirkus, das dritte Stück aus dieser Serie, und man sieht ja schon, dass es eine Serie ist, wenn man diese Cover hernimmt, mit dem Titel Shangri-La, Projektionen von Utopia zu begonnen. Und dann ist das abgeschlossen. Das sind so Themen, die mich damals, als ich studiert habe in Wien, sehr beschäftigt haben. Das Verschwinden ist eh schon angesprochen worden. Das hat mich eigentlich nach Wien geführt, zum Studium der visuellen Mediengestaltung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich in der Musik irgendwie mich verloren hatte. Und zwar verloren im Regelwerk, verloren habe in den Verhältnissen zwischen den Noten. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwo festgefahren war in diesen Pattern, in diesen Parametern. habe ich es nicht geschafft, obwohl ich eigentlich immer frei und ohne jede Einschränkung Musik kreieren wollte, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo festhänge zwischen diesen Parametern. Und dieses Verschwinden, und zwar mein Verschwinden als Komponist und Klangkünstler, hat mich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt neue Parameter finden, damit ich nicht in diesen Parametern vollkommen festfriere. Und da habe ich dann den Weg nicht gesucht, dass ich mir neue Formen von musikalischer Betätigung, Ästhetik oder sage, okay, dann gehe ich vielleicht in die freiste Form hinein, in die Improvisation, sondern ich habe mir gesagt, ich möchte etwas studieren, wo neue Möglichkeiten über Interfaces sozusagen mich aus diesem Selbstgefängnis herausholen. Wenn ich jetzt dann hier weitergehe, dann zeige ich Ihnen ein paar Informationen, die mit dem ersten Stück zu tun haben. Dieses Verschwinden-Themen hat mich 1989 eigentlich schon erwischt und auch die Perspektive war schon sehr stark in meinen Gedanken. Und das dritte Thema hat mich auch sehr fasziniert, weil damals dieser enorme politische Bruch war und mir gedacht, wo geht es hin? Wird sich jetzt das Ganze nur mit dem Kapitalismus manifestieren oder werden doch noch Utopien erzeugt, wie das Leben mit der Natur, mit dem Zueinander der Menschen und den Verteilungsmöglichkeiten in einer gerechteren Form gelöst werden, etc. Aber ich habe irgendwie den Anfang nicht gefunden. Wie es immer so ist bei einem künstlerischen Prozess, braucht man nicht nur eine Idee, sondern man braucht auch etwas, wo man selbst inspiriert ist und wo man selbst die Fragestellung, die man sich stellt, in einer anderen Form wiedergespiegelt zurückbekommt. Und ich habe nirgendwo was bekommen. Ich bin reingegangen in das Verschwinden. In Wien habe ich nur das Morbide getroffen. Das hat mich gar nicht interessiert. In der ganzen Diskurssituation bezüglich Musiktheorie etc. bin ich nur auf eine eher akademische Diskussion gestoßen, nicht aber auf eine Form, die mich sehr interessiert hat, die auch körperlich ist, die mit Tanz zu tun hat, mit Ekstase, mit einer sinnlichen Explosion. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, jetzt da muss ich wieder gleich weg etc. Und so hat es gut 10 Jahre gedauert, bis ich irgendwann durch Zufall auf eine Situation gestoßen bin, und jetzt sind wir bei den 2000 Jahren endlich einmal, wo ich das Gefühl hatte, hey, jetzt ist mein Thema da, jetzt ist es Zeit zu beginnen, jetzt habe ich auch diese sinnliche und auch diese Außenposition, die ich immer gesucht habe, und die habe ich gefunden durch Zufall bei einer Reise durch den Südwesten der USA, durch das Gebiet Four Corners, das ist Colorado, Utah, New Mexico und Arizona, und da bin ich auf die Anasazi-Kultur gestoßen, aber da hat mir der Name nicht gefallen, weil dieses Anasazi ist so the enemy from beyond. Und mir hat dieses Kriegerische nicht gefallen und der Hopi-Name Hisatsi noch mal mehr gefallen, weil er eigentlich damit zu tun gehabt hat, der eher so die Menschen, die in diesen Höhlen leben, so auf die Art. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, aber die erste Information war nur, dass diese Kultur sehr schnell von einer Hochkultur in das Nichts verschwunden ist. Das hat mich wieder sehr gelangweilt und sehr enttäuscht, weil ich mir gesagt habe, okay, das ist mir zu einfach. Das kann nicht der Anfang, der Motor für eine künstlerische Arbeit sein. Und wenn man sich diese Kultur anschaut, dann gab es unterschiedliche Theorien, warum sie verschwunden ist. Es gab die große Dürre, Feinde, religiöse Krise, Unterentwicklung, Räubertum, Kannibalismus, Umweltprobleme. Auch das Sternentor ist ins Gespräch geführt worden. Und dann der interessanteste Ansatz, die Verschiebung der Regenzeit. Wenn man sich diese wunderbare schöne Grafik anschaut, dann sieht man hier einen Komplex, der im Chaco Canyon ist. Und wenn man diese ganzen Linienverbindungen sieht, und dann sieht man sofort, dass da ein Konzept dahinter ist. Und das, was sehr interessant war bei den meinen Privatforschungen zu diesem Thema, ich bin auf eine Kultur gestoßen, die im Grunde genommen ihr kosmologisches Weltbild auf die Erde heruntergebaut hat. All diese Pueblos sind miteinander so verbunden, dass sie entweder den Mond oder die Sonne mit den Aszendenten und den Wechselzeiten und Stellungen in Verbindung bringen. Und hier sieht man zum Beispiel so eine Skizze, wie 3 Hauptpueblos der Chaco-Zeit miteinander verbunden sind. Und da sieht man auch die Mondstände Und man sieht dann auch, wenn man sich davon ausgeht, dass die zum Teil 10 Kilometer, die erst 10 Kilometer sind, die beiden auseinander, die 15 Kilometer, und die sind so ineinander gestimmt, dass also die Information de facto von einem Gebäude in das nächste getragen wird und so etwas wie ein Kalender ist, in weiterer Folge aber auch ein Observatorium in gewisser Weise. Das heißt, im Grunde genommen haben diese Hisatsinom ihr ganzes Wissen in Bauten realisiert auf der Erde und die haben in einem Wechselspiel mit dem Kosmos stattgefunden. Es gab dann diese ganzen Theorien, warum sie so schnell ausgestorben sind. Und das hat mich alles ein bisschen ernüchtert und wieder weggebracht und mir gedacht, okay, jetzt schwindet das wieder aus meinen Fingern, dieser schöne Name Hisatsinom, diese schöne Geschichte hinter dieser Kultur. Und dann habe ich einen sehr langen Artikel gelesen, dann ein Buch von einer Expedition der Solstice. Und da haben sich Architekten, Biologen, Archäologen getroffen und die Architekten haben gleich gesagt, also meinen Pueblo würde ich hier hinbauen, den würde ich hier hinbauen, das macht alles keinen Sinn. Und dann sind die Astronomen noch dazu gestoßen, dann wurde das ganze Gebiet vermessen und dann kam man eben zu diesen Daten, dass diese Kultur sozusagen einen Masterplan hatte. Und dann kam noch eine Biologin mit ins Spiel, die dann in einer Studie geschrieben hat, es war immer die große Dürre dieser Hauptaufhänger, aber dann kam in das Spiel eine neue Aussage, und zwar der Regen blieb gleich, nur er kam zur falschen Zeit. Da könnte es möglich sein, dass irgendwo in Kanada oder Alaska ein Vulkan, so wie St. Helena vor 20 Jahren, losgegangen ist und vielleicht das Klima verschoben hat. Und man muss sich dort vorstellen, die Winter sind beißend kalt, die Sommer sind klirrend heiß. Oder umgekehrt, klirrende Kälte. Okay, und wenn sich jetzt, die haben zweimal Monsun, wenn sich der verschiebt, und zwar nach hinten, dann kommt der Regen, es findet die Aussaat statt und dann wird es so heiß, dass die Saat verbrennt oder wenig kommt. Dann verschiebt sie sich auch im Herbst in den Winter hinein und wenn die Frucht dann kommt, trocknet sie weg, friert sie weg. Und innerhalb von zwei Generationen ist diese Kultur verschwunden, weil im Grunde die Zeichen nicht mehr funktioniert haben. Und das war dann genau der Punkt, der mich interessiert hat. Weil nämlich in der letzten Phase dieser Kultur die aberwitzigsten Bauten gemacht worden sind. Dicke Straßen, die keiner gebraucht hat, Pueblos, die keiner gebraucht hat. Also kann man einen Rückschluss ziehen, der ungefähr so heißt, okay, die Götter zürnen uns, wir müssen worshipen und wir müssen was bauen, wir müssen Zeichen setzen. Und die haben halt gehofft, dass das wieder retour geht. Dass sie dann wieder durchschauen durch so eine Flucht und man sieht dann hinten wieder den Mond in der richtigen Position und sagt, hey, nächste Woche, hallo, da kommt der Regen. Und dann, jetzt feiern wir und dann geht's raus und dann machen wir die Saat und wunderbar. Ja? Also das ist gebrochen und somit ist auch diese Macht der Zeichen gebrochen. Parallel dazu hat sich eine zweite Form von Religion gebildet in dieser Gegend, der Kachinismus. Und der war genau das Gegenteil. Da gab es nichts Kosmologisches. Der war total earthy, total demokratisch. Kein Unterschied zwischen Mann, Frau, Alt, Jung, Tier, Gras, Pflanze. Und auch der Masev, der war ein Fabelwesen aus Tier, Mensch, eine hybride Figur. Das Korn war das Entscheidende. Also Masev hat diesen Menschen ein Korn gegeben. Und das gibt es heute noch, dieses Korn. Und gleichzeitig ein Armutsgelübde mitgegeben. Und die Hopis haben bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts im Grunde genommen diesen Kachinismus gelebt. Gibt es auch heute noch bei den Sunni und so in verteilter Form. Aber die amerikanische Regierung hat mit dem Schulwesen da natürlich sehr in diese Geschichte hineingewirkt. Gut. So hat zum Beispiel der Pueblo Bonito ausgeschaut, da haben gut 5.000, 6.000 Leute Platz gehabt bei Feierlichkeiten. Diese runden Scheiben sind die sogenannten Kivas, da ist man mit Leitern hineingegangen, das waren so Orte, wo man sich zurückgezogen hat, meditiert hat, spirituelle Reisen vollzogen hat. Ich bin auch einmal in so einen Kiva hinein und ein sehr schönes Gefühl, also ganz eine eigene Akustik, man wirft sich sehr auf sich selbst zurück. Und zwar in diesem Fall wirklich so, wie ich es gesagt habe, also man kommt von außen nach innen zu sich selbst zurück, was sehr interessant ist. Gut, jetzt habe ich also meinen Aufhänger gehabt für mein Stück Und da habe ich dann ein bisschen was zu den einzelnen Stücken dazu geschrieben. Das kann man jetzt gemütlich lesen und ich spiele einfach ein Musikstück. Und zwar das dritte spiele ich Ihnen vor, Synchronized Minds. Wie man sieht, die ersten beiden Stücke haben sehr mit dieser Hisatsinom-Kultur zu tun. Und ab dem dritten Stück geht es dann eigentlich in diese Verschwindensgeschichte hinein, die mich vorher schon beschäftigt hat. Und damit Sie nicht nur lesen, werde ich Ihnen noch schnell was vorspielen. Es kann sein, dass jetzt kurz der Text verschwindet, bis ich Start gedrückt habe.
Speak to the eyes and people will follow. Light up the night for eternal delight. Move on, you are speed already machine. Run by the dreams of machines. No beginning, no end, no pain, no death. No beginning, no end, no pain, no death. The high speed of motion forces your absence. From channel to air, from channel to air. The car windows turn to screens where reality mixes unreal scenes. No beginning, no end, no morning, no day. No beginning, no end, no morning, no day. No morning, no day. Bizarre things get tried. The common things excite, promoting a 5-minute star. A 5-minute star. In a world without memory, in a world without memory. No beginning, no end.
noch ein paar Anmerkungen zu machen zu diesem Stück. Zu ungefähr 50-60% sind die Klangquellen in diesem Stück Klänge aus diesem Gebiet, die ich mit dem Mikrofon aufgenommen habe, dann meistens digital noch bearbeitet habe. Das heißt also, ich gehe da mit dem Mikrofon, ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, nicht mit dem Auto in die Wüste hinausgefahren, zum Teil auch natürlich mit dem Auto, weil es zu weit war. Es ist ja rundherum kaum Infrastruktur in diesen Gebieten und habe dann einfach aufgenommen, so die Geräusche, die dort sind, und habe dann einige kleine Momente herausgepickt und habe dann mich meistens von diesen, zum Beispiel diese Melodiegeschichte ist entstanden aus Geräuschen, die in diesen Dingen drinnen waren. Also ich habe im Grunde genommen auch bei diesen Musikstücken zum Teil diesen Weg gewählt, der eigentlich die Fragestellung war. Und die Stimme, die da dazugekommen ist, ist ein Freund von mir aus Denver, Colorado, David Eugene Edwards, der hat mit dem Text zum Beispiel überhaupt nichts anfangen können, weil er total religiös ist und diese ganzen wirklich religiös ist, hardcore religiös ist und mit diesen Fragestellungen nichts anfangen konnte. Also das Verschwinden, Aufheben im ewigen Leben, also durch Geschwindigkeit oder wie es in den USA ist, also 24 Stunden hat die Shopping Mall offen, du gehst rein, es ist also nie Tag, nie Nacht, also wir sind da in diesem Themenkomplex dann drin, also wie bei Howard Hughes, der hat auch in jeder Stadt die gleiche Wohnung gehabt, ist immer mit in der Dunkelheit gereist, dass er dann, wenn er von A nach B kam, sozusagen nie eine Nacht und nie einen Tag gehabt, das wird die Nacht immer als kleiner Tod beschrieben, somit stirbt man nie die kleinen Tode und somit bleibt man ewig und verschwindet nicht, ne? Und all diese Sachen haben ihn massiv geärgert in diesem Text. Und er hat sich wirklich überwunden, diesen Text zu singen, diese ganzen Sachen. Auch nicht, dass man so Geschichten wie, man kennt es ja, wenn man wegfährt, dann kommt auch immer so eine neue Situation im Leben heraus. Also man fährt einfach mal enorme Troubles und kaum sitzt man im Zug und fährt Richtung Paris oder was, sind die Troubles schon am Attersee, dagegen sind sie schon weg. Man schaut aus dem Fenster raus, sieht die Spiegelung, überwindet also im Grunde genommen, die Zeit löst sich auf, man hat nicht mehr die Verpflichtungen, die man sonst hat, also man muss irgendwas tun im normalen Leben, beim Reisen nicht mehr, die Zeit hört vollkommen auf und dieser Verschwindensprozess verschiebt sich. Und das war das, was mich fasziniert hat und das wollte ich thematisieren. Also ich wollte diese kleinen Tode, dieses Erstarren in den Mustern, dann hat mich noch so eine Situation so enorm aus der Bahn geworfen, in der Zeit, wo ich an diesem Stück gearbeitet habe. Ich habe ja den ganzen Winter in Tucson, Arizona gewohnt und ich habe zum Beispiel, war dauernd unterwegs und bin immer dieser Kultur nachgereist im Grunde und bin immer in diesen fremden Zeitfenstern gereist, dass ich gar nicht kapiert habe, dass ich in einem guten Viertel wohne und mein Block der schlechte, also die Bad Neighborhood ist. Also ich habe einen Monat nicht kapiert, dass rund um mich im Grunde genommen die Loser und die Gangster und die Drugdealer wohnen. Und ich bin da so dadurch, also ich war so weit weg, ich bin so verschwunden aus der US-amerikanischen Realität in diese ferne Kultur hineingetaucht und bin dem nachgejagt, dass ich nicht kapiert habe, was rund um mich losgeht. Und wie ich es dann kapiert habe, hat mich im Grunde genommen die amerikanische Kultur völlig aufgefressen und de facto fast verschwinden lassen. Jetzt hören Sie sagen, das hört sich irrsinnig blöd an, aber ich erkläre es Ihnen warum. Vorher in diesem Monat habe ich, weil ich so weit weg war von allen, nicht kapiert, was rundherum stattfindet. Und als ich dann die Parameter geordnet habe, musste ich dann de facto mich schließen. Ich musste sogar Allianzen mit Menschen schließen. Also wenn ich in der Nacht mit dem Rad die eine Straße runtergefahren bin zu meinem Apartment, da in dieser, also das war so ein U, und auf dieser Seite waren die Hispanics, auf diesen die Afroamerikaner, und hier war der White Trash, und da war auch ich gewohnt. Ja. Und wenn ich da runtergefahren bin bei den Hispanics, mit dem Rad in der Nacht, musste ich immer irrsinnig mit denen klar machen, dass ich. Beim ersten Mal haben die geglaubt, ich bin ein Polizist, und haben mich zusammengezuckt, da sind sie verschwunden, und dann haben sie mich verschwinden lassen, weil damit ich es dort gut habe, wollten die immer von mir was haben. Dann die Afrikaner, dann der White Trash und so weiter. Und irgendwann war der Punkt, wo es mir dann genauso gegangen ist wie den paar anderen Leuten dieser Siedlung, die auch nur mehr hinter der Mauer gewohnt haben und da so rausgeschaut haben. Ah, Polizei ist da, interessant. Okay, weiterarbeiten. Und so weiter. Ne? Und wenn ich dann leben wollte in der Stadt, bin ich dann mit dem Rad in Dusen hinauf ins Universitätsviertel. Ne? Da war es natürlich irrsinnig gemütlich. Kunst, Kultur, Konzerte, keine Kriminalität, Wachdienste und so weiter. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel aus meinem Block hinaus bin, wo die Shopping-Malls waren, alles super sauber und so weiter. Und in dieser Segregation, in dieser komischen Situation, habe ich dann am eigenen Körper und in der eigenen Psyche verspürt, wie auf einmal das Leben, wie man verschwindet. Und dann bin ich auf einmal in einem Prozess gewesen, der so ähnlich war wie in diesem einen Roman Polanski-Film, wo er als Mieter in das Haus kommt, und das kommt eh schon, sieht er, dass da jemand durchgestürzt ist, der sich umgebracht hat. Er zieht noch dazu dieselbe Wohnung, und das ganze Haus ist wie eine Enemy gegen ihn. Und er wird immer leiser und immer leiser, immer leiser, bis irgendwann einmal das Herz schon so laut ist, dass im Grunde genommen er schon versucht, sein Herz abzustellen. Irgendwann stellt er es auch ab, weil er auch runterspringt. Und so war es auch da. Also wenn ich dann gemerkt habe, oh, jetzt kommen die Crack-Dealer da drüben, sind meine Ohren aufgegangen, rausgewandert, was tut sich da? Aha. Etc. Ne? Und da habe ich dann gesehen, okay, jetzt bin ich einen Monat lang in einer zeitfreien Zone unterwegs gewesen. Dann auf einmal bin ich in eine Welt hineingetaucht, die die Realität war und die mich zum Verschwinden gemacht hat. Und da war es mir dann völlig klar, warum die Menschen im Grunde genommen in einer Kultur, wo der, wie soll ich sagen, ohne jemanden beleidigen zu mögen, die in Österreich zum Beispiel, ohne das jetzt besonders positiv hervorheben zu wollen, da kann man noch auf jemanden hingehen und zumindest irgendwas ansprechen. Also ich kann auf der Straße rausgehen, wir können alle einen Versuch machen und zu jemandem hingehen und sagen, können Sie mir sagen, wo man da gut essen kann? Und die meisten werden sagen, na, beim Essen kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, dieser Chinese ist nicht so schlecht und so weiter. Aber es passiert eine Kommunikation. Und dort, wo ich gelebt habe, war das nicht möglich. Also da musste man immer schauen, ob die Zeichen stimmen. Wo gehört man dazu? Wo stimmen die Zeichen? Also drei Youngsters wollten einen meiner Nachbarn schlagen. Dann bin ich dazwischen und gesagt, hey, so geht das nicht. Und dann wurde ich abgeklopft, was mit mir los ist. Etc. etc. Und auf einmal war ich in einem Spiel der Zeichen. Zum einen bin ich verschwunden, weil ich gemerkt habe, welche Übermächte da sind. Und zum anderen gab es dann die Leute, die immer gekommen sind und mich instrumentalisieren wollten und mich in was hineinziehen wollten, dann wäre ich umso mehr verschwunden. Klar, also. Und jetzt war ich dann richtig froh, als ich wieder weg durfte, um mich diesem Thema zu widmen. Und das Schöne war, dass ich selbst dann in diesem Prozess, als ich nach Linz zurückgekommen bin, dieses Stück gemacht habe für das Festival 4020, dass ich aus der eigenen Erfahrung gekommen bin, aus dieser Extremsituation des Verschwindens. Dabei war ich insgesamt schon, würde ich mal sagen, vorher 2 Jahre in den USA und ich habe gewusst, wie Sachen stattfinden und wenn man in der Bad Neighborhood ist, etc. Also war nicht Angst oder was, aber ich habe es richtig gemerkt, wie so ein Viertel einen so hinausdrückt. Beim zweiten Thema, ja?
Danke. Dieser Sprung, also diese Erfahrung, die du da beschrieben hast, die, wie sie auch in dem Heftchen steht, nahezu eine anthropologische Erfahrung ist, oder eine neue Lebenserfahrung eben auch, das habe ich so nachvollziehen können in deiner Erzählung. So der Sprung von der Erfahrung zu der Umsetzung in Klänge und Töne, oder also auch dann in dieses Musikstück, was du vorgespielt hast, das weiß nicht, ob man das beschreiben kann oder ob du das beschreiben kannst, inwiefern diese spezifische Erfahrung sich jetzt in dieser musikalischen Komposition oder in diesem Arrangement wiederfindet.
In der Umsetzung selbst zum Teil sehr präzise. Wenn ich dieses Stück, das ich vorgespielt hernehme, da ging es mir sehr viel um Verzögerung. um eine Verschiebung von rhythmischen Elementen. Es ging mir auch sehr viel um das Granulare, sozusagen das Aufbrechen von klaren Klangmustern. Also aus diesem Teil wurden dann Granulate und es wurde dann nicht mehr ein Geräusch wie dieses, sondern es wurde dann einfach ein. Und das wurde dann auch in Echtzeit manipuliert oder bearbeitet. Zum Beispiel bei der Live-Performance des Stückes damals war so eine Art Videotriptychon, was mich sonderlich nicht überzeugt hat. Das war damals von der Raumsituation im ALC sehr schön, weil der Raum im ALC oben, im alten ALC, selbst ein Triptychon war mit diesen drei Glaswänden und ich dann eigentlich aus dieser Situation nicht ausgekommen bin. Eigentlich wollte ich so ein dünnen Gestrüpp bauen, aus Monitoren und Bildschirmen, die ineinander weben. Aber dazu habe ich dann nicht das Bildmaterial und auch die Bearbeitungsmöglichkeit nicht gehabt. Also ich wollte zum Beispiel bei diesem Stück, gibt es ein Video dazu, das war im Grunde nichts anderes als ein Zug, der mich, ich bin im Greyhound gefahren, parallel einfach begleitet hat, ungefähr 10 Kilometer, der ungefähr aus 300 Waggons bestanden ist. Und dieses Serielle hat mich sehr fasziniert, weil es auch dieses Serielle ist, das dort in der Wüste ist. Ne? Und das auch bei den Isazinom, bei diesen ganzen Achsen, im Grunde genommen auch immer die Wiederholung ist. Also es ist das ein ähnlicher Pueblo, die einzige spannende ist die Ausrichtung. Und mit dieser Ausrichtung hat er eine Funktion und mit dieser Funktion kriegt er auch eine religiöse Zeichenfunktion. Und bei dem zweiten Stück zum Beispiel, Kachina, bin ich dann eingegangen auf diese kachinistische Geschichte. Und da bin ich eher über diese Oral History hingegangen, über die Gespräche mit den Menschen, mit den Hopis, die ich dort getroffen habe etc. Da bin ich einfach rumgesessen und die Leute haben mir was erzählt. Und ich habe dann so beim Nachlesen bei Waters gelesen, dass sie im Grunde genommen immer spezielle Witze erzählen, die im Grunde für Außenstehende nicht verstehbar. Also im Grunde haben wir die schönen Geschichten erzählt, die eigentlich ich hören wollte. Ich habe sie auch zu hören bekommen und ich habe geglaubt, ich kenne mich aus. Und in Wirklichkeit war das dann nur ein Flair, eine Situation. Aber zum Beispiel das Stück, es gibt ein Stück, das sich sehr intensiv beschäftigt mit diesem Verschwinden des Komponisten zwischen den Noten. Und das ist zum Beispiel nur ein Pattern. Und dieser Pattern verändert sich ganz minimal, noch minimaler wie bei Minimalmusik, also aber nicht so minimal wie bei diesem Cage-Stück, wo man, glaube ich, ein Jahr warten muss, bis ein neuer Akkord gedrückt wird, aber so ähnlich also. Und das, was ich gemacht habe, war in diesem Fall eigentlich nur, dass ich permanent nur mit Effekten versucht habe, eine Täuschung zu produzieren, so auf der Art, es verändert sich was in dem ganzen Stück, nur es verändert sich de facto nichts, also nichts von den Noten, nur über den Sound habe ich versucht, so eine kleine Halluzination zu erzeugen, dass der Zuhörer glaubt, ah, da verändert sich was. Und wenn sich eine kleine, und es gibt ja diesen absurden Moment immer, wenn sich nichts verändert und dann gibt es eine kleine Veränderung, eine ganz kleine, wird das irrsinnig massiv wahrgenommen. Und so haben die Leute geglaubt, da verändert sich da was. Das ist ein Stück, wo sich am wenigsten verändert in dem ganzen Stück. Und dann gibt es noch ein Stück, da habe ich ein Vivaldi-Stück, der im Grunde genommen so ein, der für mich der erste Popmusiker ist, der so richtige Hits im Sinne auch von der Struktur gemacht hat, von Wiederholung und dann Steigerung, so etwas wie ein Refrain fast. Und dann habe ich damit im Grunde mit Störgeräuschen umgesetzt. Also da habe ich lauter Störgeräusche genommen. Und das hat auch wieder eine Geschichte gehabt. Es war dort in der Nacht immer in meinem Haus, wo ich gewohnt habe, so, da hat sich über den Tag im Winter, ich war im Winter dort, trotzdem das Haus so aufgeheizt, dass mein Rechner enorme Probleme gehabt hat. Die CPU hat dann immer so 70, 75, 80 Grad gehabt und der Rechner hat dann immer ausgesetzt. Und jetzt habe ich so viele Störgeräusche gehabt auf meiner Festplatte in den Soundfiles und jemand hat mir gesagt, aha, sehr gut, ein schönes Zeichen, also da verschwindet wieder was. Also so die digitale Information vaporisiert sich in Defekten, in Artefakten, in Junk, in Müll. Und dann habe ich gesagt, oh, wunderbar. Und dann gehe ich in sein Hippie-Lokal und da spielen sie gerade die vier Jahreszeiten. Und sein Typ macht einen super guten Kuchen und es riecht alles gut nach Kaffee und die vier Jahreszeiten. Und ich denke mir, ja, genau, das ist es. Bin nach Hause gefahren und habe die ganzen Störgeräusche genommen und habe das Vivaldi-Stück sozusagen remixed mit Störgeräuschen. Auch wieder bearbeitet. Und das hat mich dann sehr befreit, weil das genau dieser Punkt war zwischen meinem Gefängnis. Also da habe ich gedacht, jetzt zeige ich es dem Vivaldi, wie man seinem Gefängnis entkommen kann. Okay.
Aber kann man vielleicht nochmal ganz kurz bei dem Verschwinden bleiben? Weil ja. Ich denke,
Also ich fand das jetzt ganz gut, so diese Intervention. Und also wenn man jetzt in die Perspektive geht, ist das ja nochmal ganz ein neues Thema. Und für mich ist das mit dem Verschwinden noch nicht so ganz, ich meine, aufgelöst, auflösen kann man es eh nicht, das Verschwinden. Aber was mich schon interessiert, ist so, wie Sie diese unterschiedlichen Ebenen des Verschwindens miteinander in Beziehung setzen. Ich meine, es sind ja so, es ist also eine ganz komplexe Geschichte. Ich meine, es ist einerseits die Geschichte dieser Kultur, es ist Ihre Geschichte in der Bad Neighborhood, es ist Ihre Erfahrung mit dieser Wiener Geschichte und die Art, welche Dynamik, also sozusagen anders gefragt, wäre so ein Projekt für Sie auch möglich gewesen, sozusagen in der Sächsischen Schweiz, da verschwindet ja auch viel. Wie viel habe ich jetzt bewusst nicht genommen? Ja, weil, das will ich jetzt nicht mit, das will ich nicht mit dem Verschwinden in Beziehung bringen. Das war eher sozusagen die Sächsische Schweiz. Aber ich meine, was ist wirklich so auch dem spezifischen Ort geschuldet? Einerseits dem Ort, eben sozusagen der Kultur, die Sie in der Wüste gesehen haben, und auch dem Ausgesetztsein dieser sehr schon sozusagen stressigen Umgebung, dieser sehr spezifischen Umgebung, die es ja eben bei uns eigentlich gar nicht wirklich reproduzierbar gibt.
Na, hingefahren bin ich ja eigentlich so richtig hochgefüttert wie ein Traber mit intellektuellem Gut. Lustigerweise hat sich dann bei meinem Arbeitsprozess dort ja völlig anders entwickelt, so diese Situation, wo ich auf einmal selbst in dieser Situation war, die mich so an diesen Polanski-Film erinnert hat, wo ich selbst verschwunden bin in meiner Wohnung de facto, weil der Druck heraus und so war. Also das war eine Geschichte, die habe ich ja nicht eingeplant gehabt, die war nicht in meinem Denken drin. Ich bin ja mit diesem Virilio-Buch weggefahren und mir gedacht, jetzt muss ich mir mal so eine Nacht in so eine Shopping-Mall reinhauen. Das habe ich auch gemacht, bin ich gesessen und habe festgestellt, aha, die tun dauernd Parfums in die Luft hinein. Sie machen das und sie haben eine spezielle Musik und sie versuchen mich zum Kaufen zu animieren. Und ich bin da drin gesessen und habe so auf Selbsterfahrungsforscher gemacht. Ne? Und die habe ich nicht kriegen können, ganz klar nicht. Ne? Und trotzdem aber die Gerüche, dann bin ich auf, herumgezogen, habe ich festgestellt, dass sie in diesen Teilen, wo die teuren Sachen sind, für die reicheren Sachen, also für die Erwachsenen sozusagen, immer ganz hochfrequente Sachen dazu spielen. Das habe ich auf meinem Aufnahmegerät gemerkt. Ne? Wenn ich so die Musik aufgenommen habe. Na klar, also ein 16-Jähriger, 15-Jähriger, der hat mit 15 Kilohertz noch keine Probleme. Die hört er noch, wenn so ein Störgeräusch zu der Musik dazugespielt wird. Ne? Der 40-Jährige, der hört das schon fast nicht mehr, also es stört nicht mehr. Der 50-Jährige hat es nicht mehr, der 60-Jährige schon gar nicht mehr. Also wunderbar, die gehen dann da durch ihren Flügel und haben dann die teuren Sachen aus Paris und sonst was. Keine Kids, die rumlungen und Cola trinken und walzen. Ja, und dann gab es im anderen Teil diesen Kidsflügel. Ne? Und dieser Kidsflügel war dann eher so Fashion, und da ist die Musik rausgegangen, Hip-Hop, Britney Spears und was auch immer. Und so waren diese Welten. Und da bin ich rumlabiert. Und da habe ich das schon verstanden, was der Virilio und auch der Howard Hawks und so weiter gemacht haben. Man stirbt nicht. Ja? Man wird irgendwann mal verdammt müde. Aber das könnte man mit Aufputschmittel auch wieder rüberkriegen. Die gibt es ja dort auch. Ja? Braucht man nur kaufen in der Apotheke, die es dort gibt. Und da bin ich rumgezogen. Das schönste Erlebnis habe ich aber ein Jahr vorher dort gehabt, als an Thanksgiving. Ein Jahr vorher habe ich es bemerkt bei Thanksgiving, dass die Stadt ausstirbt. Und als ich dann dort war im Winter, habe ich es gemerkt am 25. Ja? Zu Weihnachten. Also ich war am 24. auf Weihnachten eingegroovt, da war rundherum kein Weihnachten. Und am 25. sind dann die Amerikaner völlig auf Weihnachten. Und da bin ich da mit dem Rad raus und das war wunderbar, die Straßen waren leer. Und alle Parkplätze der Shopping-Malls waren leer. Kein einziges Auto. Wo normalerweise 10.000, 15.000 Autos stehen, bin ich mit dem Rad rumgefahren und es war total leer. Und da gibt es eine Shopping-Mall-Meile von Electronic Circuit über weiß Gott was. Da bin ich 10 Kilometer über Parkplätze von über 50.000 Autos gefahren, de facto. Ja, an diesem Tag, es gibt zweimal im Jahr diese Chance, da bin ich über 50.000 Auto gefahren und es war geil, also ganz allein für mich, der ganze Parkplatz. Selbst die Kids waren zu Hause und haben sich was auch immer angetan. Und dann ein Liquor-Store war offen, da bin ich dann rein, habe da drinnen Alkohol getrunken, so auf die Art, hey, das ist ein toller Tag. Die Shopping-Malls haben sich aufgelöst, also das gibt es nicht mehr. Also, die amerikanischen Zeichen sind weggebrochen, also der Dollar gilt an diesem Tag nichts mehr, du kannst nichts mehr kaufen, also ist das Geld auch nichts mehr wert. Selbst die Typen, die Börsenkurse, auch diesen Weg, also wunderbar, also es gibt irgendwie in dem Land einen Stillstand. Und das war auch so ein Verschwinden, was mich dort ereilt hat, und dann habe ich gleich aus diesem Videofahrt habe ich gleich ein Stück gemacht, also Silence. Und das waren nur diese Geräusche, die ich beim Radfahren aufgenommen habe, und dann habe ich immer ein paar Mal halt eine Tür geschlagen und so Sachen. Gut. Die Frage habe ich, glaube ich, nicht beantwortet, oder?
Nein, aber es war eine nette Geschichte.
Nee, also es hat sich für mich, auf, wie ich dann dort war, um ein Stück gemacht habe, so verändert, dass im Grunde genommen ich mit meiner Ausgangsplanung de facto zum Teil gebrochen bin. Und ich mit Sicherheit dieses Stück nicht woanders machen hätte können. Mhm. Also das kann ich sagen. Wenn ich nicht dort gewesen wäre, das Stück machen, dann wäre auch was anderes rausgekommen. Das wäre, da wäre ich so in Europa gesessen und wäre dann da gesessen im Studio. Alles wäre so wie immer gewesen, die Geräte so rundherum. Ich wäre dann so drinnen gesessen und hätte dann gesagt, ah, jetzt machen wir heute unbedingt mit dieser Software und dann mit dem Interface gehen wir hier rein und vielleicht lassen wir von Twitter was steuern. Ah ja, das könnte gut sein, die Melodie aus Twitter heraus algorithmisieren oder was. Also diese Sachen hätten dann vielleicht im Studio zu Hause stattfinden können. Dann wäre ich so der Elektronik-Pascha gewesen. Ne? Aber dort bin ich in meinem Haus gesessen. Und wenn ich nicht in die Wüste rausgefahren bin, und dann habe ich gemerkt, also, wie die Spannungsverhältnisse in meinem Viertel sind, ja? Also wo der Druck ist. Ja? Und dann will man mal wissen, ob der Eisverkäufer wirklich ein Crack-Dealer ist, der da mit dem Wagen reinkommt, mit der Glocke und so. Ne? Dann ist man so in einem John Carpenter-Film drin. Ja? Dann geht man hin und sagt, hey, wie schaut es aus mit dem Eis? Ja? Cool, sonst auch noch was? Ah, not today, who are you, man? Okay. Er verkauft doch Drogen, ne? Nur nicht an mich, wer mich nicht kennt. Also dann hätte irgendeiner kommen müssen und sagen, hey, er ist von unten, er ist okay. Ja.
Okay. Aber ich meine, das mit dem Verschwinden, wenn ich da an eine Sache nachdenke, ich meine, was mich schon irgendwie fasziniert hat, ist, wie Sie gesagt haben, dass mit dem, wenn Sie da reinfahren mit dem Fahrrad, ist das natürlich vielleicht von Ihrer Seite aus letztlich sozusagen etwas, das zum Verschwinden führt. Für die Leute dort ist das ja sozusagen ein ganz massiver Einbruch. Also ich bin mir sicher, dass da nicht alle mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist ja nicht Holland, ja. Ich meine, das ist, da sind Sie wahrscheinlich so ziemlich der Einzige gewesen, der mit dem Fahrrad unterwegs war.
Es ist noch viel schlimmer, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ja. Also, ich bin ungefähr 5-mal zu Fuß aufgehalten worden von Polizisten, weil ich zu Fuß gegangen bin. Nicht, weil das eine Straftat wäre, sondern, wieso geht der da zu Fuß? Also, was stimmt mit ihm nicht? De facto war ich ein Fremdkörper zu Fuß, mit dem Rad fast immer. Und am schlimmsten war es in meinem Viertel, weil ich sehr schnell bergab gegangen bin, schnell vorbeigefahren und da haben sie öfter gar nicht wahrnehmen können, dass ich vorbeifliege. Und zum Teil waren sie öfter so stoned, dass sie wirklich lange gebraucht haben, die Wahrnehmung, und dann war ich schon wieder weg. Und dann sind sie immer nachmarschiert, so traumtänzerisch, und haben geschaut. Und ich habe zurückgeschaut und gegrüßt. Es war so wie in einem Lynch-Film. Ja? Also es war so eine Filmsequenz in Echtzeit. Dann habe ich sie gegrüßt und ab und zu habe ich sie tagsüber getroffen. Ne? Wenn sie Basketball gespielt haben, sagt, ah, you're from there. Ja, okay. Gut. Und you're there with the bike. Okay. Und so. Also es war immer so, und es war sehr spannend. Also für mich war das sehr interessant, weil ich, und jedes Mal, wenn ich den Leuten gesagt habe, was ich tue, das war dann eine Spannendste, dann hat sich das aufgelöst. Also wo fahre ich hin, was mache ich, was ist der Grund? Und da waren sie dann sehr interessiert. Also das war für sie fantastisch. Und dann wollten sie natürlich meinen Computer sehen. Und dann habe ich ihnen vorgespielt, was ich mache und so weiter. Und dann war ich irgendwie zum Teil wieder dabei. Ich habe halt dann, wenn ich weg war, 3 Tage meinen Computer mit Ketten fest. Mein Case mit Ketten festgemacht. Ne? Und die Tür war dann ab und zu auch offen. Aber es war nie was weg. Also es war recht okay. Aber die haben meine Wohnung unter Kontrolle gehabt. Also ich war de facto, und so war meine Arbeitssituation. Und in dieser Spannung ist auch diese Musik entstanden. Und das war für die Musik ihr gut und auch für die Videos. Also weil ich selbst, also es ist ein bisschen die Hirngeschichte weniger geworden und ein bisschen mehr Bauchgeschichte und Selbsterlebnis dazu gekommen. Und dieses Verschwinden war mir dann auch klarer. Ich bin so in den Pueblos drinnen gesessen und habe mich zurückgelehnt und habe gedacht, okay, wie war das, wenn auf einmal diese Leute, die die ganze Macht hatten, ja, die sind da gesessen und haben gesagt, hey, es kommt dann dieser Stern und wenn der da oben ist, dann feiern wir und dann passiert das und das und das und das hat stattgefunden. Nur weil der Stern kommt und die gesagt, der kommt jetzt und der ist da oben und dann passiert was. Also ein klarer Algorithmus, ein Arbeitsauftrag. Die Indianer haben gewusst, okay, ja, wenn es da oben ist, dann Party und dann wird gearbeitet und dann passiert was. Wenn ich da gesessen bin und rausgeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, findet ja im Grunde genauso statt. Also die Algorithmen sind heute anders. Ne? Aber in der jetzigen Situation hören wir ja dauernd solche Vorschläge. Also wo Leute sagen, okay, wenn jetzt der Börsenkurs dorthin geht, dann haben wir 200.000 Arbeitsplätze mehr. Ja? Und wir sitzen da und schauen dann so rauf. Wenn es nicht passiert, dann wird sogar der freie Markt in Frage gestellt. Ja? Und selbst von denen, die immer, also es ist ja nicht viel anders im Grunde. Und ich bin da in diesen Pueblos gesessen und habe gedacht, okay, was tun Sie jetzt? Jetzt haben Sie gesagt, bauen, 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 dann geht's wieder. Dann, also wie jetzt in der Sprache. Und jetzt kaufen, 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 dann schaffen wir es. Ja? Und die haben Straßen gebaut und große Pueblos gebaut und es hat sich nichts geändert und dann sind die Leute weggegangen. Ja. Haben gesagt, okay, dann ziehen wir in das kleine Tal und machen unser eigenes Ding, unsere eigene Religion, scheißen auf diese Typen, die sagen, die Börse ist das Ding oder was. Ne. Und dann sind die da gesessen und niemand hat sich mehr darum gekümmert. Also die Vorstellung zum Beispiel heute, dass wir sagen, hey scheiße, wir kaufen keine Aktien mehr und das Geld haben wir auch weg, wir gehen jetzt da ins Mühlviertel rauf und wir suchen uns eine gute Religion, machen geil Kommune und machen alles selbst, das wäre ein Zeichen. Und dann würde sie da sitzen bei der Reika, der Scharinger, und so weiter. Und so ähnlich ist es denen gegangen. Also, und das war ein sehr schönes Bild. Also ich bin da gesessen und auf den Sternenhimmel geschaut. Es hört sich jetzt eher lustig an, aber im Grunde genommen ist es denen, glaube ich, genauso gegangen. Die Leute sind weggegangen. Die haben also die Zeichen haben nicht mehr funktioniert. Und genauso sind im Ostblock die Mauern runtergefallen, weil die Zeichen nicht mehr gepasst haben. Die sagt sie noch.
Wie lange sie gelebt haben, dann, ja. Und waren sie eben wie ausgestorben? Sind sie weggewandert oder sind sie wirklich verhungert? Weiß man Spuren noch von Nachkommen?
Es ist so, dass es ist eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr ungenaue Situation. Man weiß sehr genau, wann diese Kultur in welcher Qualitätsstufe gelebt hat. Begonnen hat es immer so mit der Beschreibung der Basketmaker 1 Generation, Basketmaker 2, Basketmaker, so diese klassischen archäologischen Ziele, das hat man mit den Töpfen in Verbindung gebracht. Also der Basketmaker 1 war halt eine einfache Korb-Lehmstruktur, dass die dann besser geworden ist von der Qualität, hat man gesagt, das hat so 700 vor Christus begonnen. Ja, Entschuldigung. Das war so Basketmaker 1 und dann ist Basketmaker 2 und den Basketmaker-Status haben sie dann irgendwann mal sozusagen abgearbeitet und dann sind die Pueblos gekommen und dann, ab diesem Moment gab es dann sozusagen, das war so vor ungefähr 2000 Jahren, ja, sind die ersten Pueblos gekommen und ich habe es glaube ich gar so, achso, okay. Ja.
Ich stand glaube ich mal kurz ab.
Ja, das ist das Problem, wenn man das, diese Monitore so bedient, dann glaubt man, was da drauf ist, dann, Entschuldigung. Es wäre eigentlich gescheiter, wenn man diese Bilder. Ja, und dann ausgestorben sind sie so im 1300 nach Christus. Also, ja die waren sehr erfolgreich dort. Also, die haben in diesen Tälern die Landwirtschaft sehr auf hohem Niveau kultiviert. Und wenn Feinde gekommen sind, war es auch einfach. Die haben meistens in so Wannen, in so Tälern, haben sie so ihre Pueblos hineingebaut. Und wenn Feinde haben sie dann für die Leitern aufgezogen und das war es einfach. Nein, es war eher so, das Problem war eher, dass sich die Sterne haben sich, das hat alles gestimmt. Ja, nur die.
Auch die verändern sich.
Ich glaube, das hätten sie gewusst. Also ich bin keiner, der sich mit den Sternen auskennt. Aber die waren, glaube ich, also da habe ich nichts gelesen in den ganzen Literaturgeschichten, dass eine Fehleinschätzung oder Interpretation der Sternenbilder das Chaos ausgelöst hat. Das war es nicht. Also da habe ich nichts gelesen. Die Hauptproblematik dürfte eher entstanden sein, weil das Versprechen nicht stattgefunden hat. Nach Regen zur richtigen Zeit. Es hat sich der Regen verschoben. Also normalerweise hat es zu regnen begonnen, wenn die Kälte weg war, hat es zu regnen begonnen und dann haben sie die Aussaat gemacht und dann, wenn es richtig heiß wurde, haben sie die Ernte gemacht. Und das hat sich scheinbar nach hinten verschoben, weil in den ganzen Pflanzenbestimmungen ist nicht festgestellt worden, dass da irgendwo eine wirklich beinharte, menschenunwürdige Dürre war. Das wurde nicht festgestellt. Also nimmt man an, dass eine Verschiebung war und mit dieser Verschiebung in die heiße Zeit hinein gab es nur den halben Ertrag oder einen Drittelertrag, weil das meiste verbrannt ist. Und der Winter ist sehr streng und hat dann wieder eine Verschiebung gegeben natürlich. Jetzt haben sich beide Monsune nach hinten verschoben in die falsche Zeit hinein. Und das ist scheinbar nicht mehr retour gewandert und das hat das Problem ausgelöst mit den ganzen Versprechen.
Ich kann reden ohne Mikrofon. Das ist die Antwort. Es ist jetzt so, es erinnert mich sehr stark. Ich habe vielleicht 4, 3 Monate in der Höhe-Hörerin. Dass immer nur 5 Minuten eine Sendung über die Natur 5x9 zu machen. Ich habe da wohl nicht gesehen. Das war faszinierend. Hat ein Wissenschaftler deuten können, wie diese 10 Plagen, die in der Bibel stehen, ganz genau zu erklären waren. Das erinnert mich jetzt so sehr an das, was Sie sagen. Das war faszinierend. Ich habe jetzt fast gedacht, Sie arbeiten mit diesen Erfahrungen zusammen.
Nein, ich bin. Ja, ich muss ja, also ich muss ja sagen, dass ich kein Wissen habe über Astronomie. Also diese ganzen Artikel, die ich gelesen habe, die habe ich teils schon verstanden, aber die Qualität habe ich nicht verstanden. Also ich habe die Qualität nicht verstanden. Also es gibt ja Menschen, die sich mit Astronomie beschäftigen, die sehen auch eine Qualität in gewissen Konstellationen. Also das habe ich nie verstanden. Ich habe nur gewusst, okay, bei diesem Pueblo, wenn ich dort war, habe ich mir die Pläne angeschaut und gesagt, aha, irgendwann zeigt es genau dieses Solstice oder was. Ne? Und, aber ich habe die Qualität nie lesen können. Also da bin ich heute noch ein Blinder. Also da würde ich enorm lügen, dass ich da was rausgelesen habe. Also, dann die zweite Geschichte, wo ich immer noch sehr blind bin, das sind diese ganzen archäologischen Situationen. Also ich habe schon viel dazu gelernt über die Jahre, weil ich ja weitere Projekte in Angriff genommen habe. Und mich auch wirklich beschäftigt habe, wie kommen sie zu Schlüssen, weil mich das so fasziniert hat. Was findet da für eine Bewertung und im Grunde genommen für eine Nachgeschichtsschreibung statt. Weil zum Beispiel bei diesem Bisazinum-Problem, da gab es de facto keine wirklichen Resultate. Also es sind immer noch Spekulationen, die sind zwar schon recht klar, seit 1996, vorher gab es nur Spekulationen. Da war immer die große Dürre und das, auf der sind sie gesessen. Und dann hat es die Horden aus Mexiko gegeben, die den Kannibalismus nach Chaco gebracht haben und so weiter. Und die haben dann selber angefangen, in den Trockenzeiten sich kannibalistisch gegenseitig zu verspeisen. Und dann gab es dann die Generationen heraus und dann gab es die großen Kriege, aber man fand nie ein Riesengrab oder ein Schlachtfeld. Also es hat sich alles aufgelöst, es war alles immer so eine Wolke und das habe ich als Künstler sehr gut gefunden. Je mehr Wolke, umso besser für mich. Also, ja, ich bin ja kein Wissenschaftler, also ganz im Gegenteil, ich bin ich präsentiere akustische Geschichten und gelegentlich Bilder dazu. Bei diesem Stück Bilder, aber die Bilder waren in diesem Fall sehr, sehr offen und haben im Grunde genommen immer eine klare Verknüpfung zur Musik gehabt, aber die Bilder haben mit der Musik selbst, haben die Musik selbst nicht beeinflusst. Wir haben zum Beispiel bei diesem Stück, bei dem zweiten über die Perspektive, da geht es um die Nazca-Kultur und die hatte die Hochblüte 200 vor Christus bis 600 nach Christus. Und da habe ich begonnen, so 2003 an dem Projekt zu arbeiten. Und da war ich dann auch 2005 in Nazca, weil ich mit dieser Erfahrung in Arizona und in New Mexico, in Four Corners, wusste, also wenn ich dort bin, dann passiert was anderes. Und da bin ich dann nach Nazca. Und im Vorfeld habe ich, also wie bin ich zu dieser Nazca-Geschichte gekommen, das war auch ein Zufall. Ich wollte unbedingt was mit diesem Perspektiventhema tun und habe auch schon klar im Kopf gehabt, was ich alles tun will. Aber was mir besonders gefehlt hat, war wieder so ein emotionaler Zugang, ein Zugang über eine ganz andere Situation. Ich habe gesagt, ich möchte wieder eine Kultur haben und am liebsten aus einer ariden, trockenen Gegend und eine, die wieder so 2000 Jahre ungefähr zurückliegt. Und mir ist nichts eingefallen und irgendwann sitze ich im Zug und dann fällt mir von einem Freund in Denver, Colorado, die Mutter ein, die mir seinerzeit ein paar Fotos in die Hand gedruckt hat, also, wenn du mal nach Südamerika kommst, nach Peru, dann schau nach Nazca. Und ich habe mir die Bilder angeschaut, die aus den späten 50ern waren, wo sie aus der Panamerikaner mit dem Flugzeug hochgeflogen ist und sie hat mir ihre Bilder gezeigt. Und sie sind mir dann eingefallen und dann habe ich angefangen zu googeln, Nazca. Und da bin ich dann auf einen Verein in Dresden gestoßen, Dr. Maria Reiche, Nazca-Linien e.V. Und da bin ich dann auch Mitglied geworden und diese Mitgliedschaft hatte enorme Vorteile, weil der Ingenieur Dietrich Schulze, der hat in seinem Haus in der Nähe von Frankfurt den ganzen Dachboden voll mit Plänen, Fotos, ungefähr 1000 Briefen mit der Maria Reiche und der war ungefähr 20 Mal in Nazca. Und da konnte ich ein ganzes Wochenende bei ihm alles sehen. Und er hat mir alles reingesagt. Also das war so jeden Tag 10 Stunden Nazca-Beschallung. Und ich bin da gesessen, so wie herein. Und das Erste war dann das, als ich dann in Nazca war, habe ich dann mit meiner Frau haben wir einen Lightweight-Flieger uns gemietet, so einen Dreisitzer, ganz leicht. Und haben einen Stundenflug gebucht bis hinauf nach Palpa, eine große Schleife. Und ich habe alle Pläne gehabt. Ich habe sie mir zu Hause ausgedruckt und zusammengepickt und den ganzen Boden voll gehabt. Und als ich dann drüber geflogen bin, habe ich es nicht glauben können. Also ich war wirklich gebrieft und ich bin drüber geflogen und das Ganze war so gigantisch, es war so irre, es war unbeschreiblich. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar, hier bin ich noch ein bisschen in der Perspektive, aber zum Beispiel hier sieht man schon so eine schöne Nazca-Figur. Das ist der Reiche Solar, der ist in der Nähe von Palpa. Das ist eine der wenigen Figuren, die man auch vom Boden schauen kann. Da kann man ein bisschen am Berg raufgehen. Also in dem Gebiet Palpa, das ist ein bisschen nördlich von Nazca, gibt es einige, die man schön von den umliegenden Bergen sehen kann. Und diese Scharbilder sind relativ einfach. Ne? Das Ganze ist eine Steinwüste. Und drunter ist eine Lehmschicht, so eine Riesenmoräne, entweder Wasser von unten und Wasser von oben hat das glatt geschliffen. Und da haben sie einfach die Steine, die größeren, weggenommen. Also nichts Großartiges von der Technik. Das Einzige, was faszinierend ist, sind die Qualitäten der, also der geometrischen Linien, die Kurven etc. Also es ist alles so gemacht, als hätte da jemand einen riesen Plan drüber gekippt. Und jetzt habe ich dann über diese Geschichte meinen Aufhänger gehabt, so und auch emotionalen Zugang zu diesem Thema, zur Perspektive. Da sieht man dann eher ein paar so Sachen. Zum Beispiel diese schöne schwäbische Wagenreihe, MC Escher. Also diese ganzen Geschichten. Darunter sieht man dann ein Bild, wo ich dann in einem Computerprogramm sozusagen die Nazca-Linien in 3D-Geschichten geformt habe, etc. Gut, ich gehe da jetzt weiter, damit Sie einmal wirklich die Nazca-Linien sehen. So schaut das, also das sind also Schlüsselwörter zur ganzen Performance und hier sieht man sehr schön zum Beispiel, also das sieht man sehr schön, dass Maria Reiche, hier liegt sie. Im Grunde genommen muss man sagen, also eine sehr interessante Frau, also wenn Sie mal Zeit haben und Interesse haben, schauen Sie sich ihre Biografie an. Also man muss sich vorstellen, sie ist also 1903 in Dresden geboren, ist dann, als so Deutschland so richtig braun geworden ist und herumgewappt ist, hat sie gesagt, weg von hier, ist nach Südamerika gegangen, wurde dann sowas wie Hauslehrerin beim Botschafter oder Konsul in Lima. Und dann kam eine ganz wichtige Begegnung mit dem Dr. Kosok, der hat sie als Übersetzerin beschäftigt. Und so ist sie zum ersten Mal mit den Nazca-Linien in Verbindung gekommen, 1939. Und ab 1946, als sie sich dann wieder als Deutsche in Peru frei bewegen, ist sie nach Nazca gegangen und hat dort eigentlich bis zu ihrem Tod gelebt. In einer kleinen Hütte neben der Panamericana, damit sie nicht dauernd Nazca-Pampa hin und her fahren musste. Und das, was sie seinerzeit noch machen konnte, ist heute alles verboten. Also in die Linien reingehen, reinlegen, das geht heute nicht mehr. Es ist ein Weltkulturerbe, die Peruaner sind ihr stolz drauf. Und da geht keiner mehr auf eine Linie. Die Wissenschaftler müssen heute lauter Mess- und Testverfahren verwenden, wo sie nicht die Linie berühren, dürfen nicht mal einen Pfahl reintun oder was. Also. Aber es gibt neue Methoden, die das auch nicht mehr nötig haben und so weiter. Und hier sieht man einige Linien, größere Teile, kleinere Linien und auch solche Figuren. Und Maria Reiche hat dann immer so Papierbahnen gebaut und hat versucht, so etwas wie einen Urmeter zu finden, was sehr interessant ist. Also sie hat da versucht, so einen Algorithmus zu knacken, der Nazca. Und ähnliche Sachen finden ja auch in solchen Knoten. Da muss ich mich bei Gerhard, die muss recht bedanken, der hat mich da so auf diese Information hingebracht, zu diesen bildtextilen Inhalten etc., auch zu diesen ganzen diagrammistischen. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann sieht man diese Linie, so schaut eigentlich eine, das ist eine Linie, die ist ungefähr 5 Kilometer lang. Und da sieht man einfach, dass die Steine weggeräumt werden. Und wenn man jetzt, und hier ist das Foto ungefähr so gemacht worden, da haben sie eine Leiter hingestellt und sich so raufgestellt. Wenn man dann die Kamera so halten würde, würde man diese Linie gar nicht so wahrnehmen. Also, und so ist es dort. Wenn man da rumgeht, geht man über, wenn man von dieser Richtung kommt, sieht man so und so nie eine Linie. Und man muss genau schauen. Also wirklich, also ich bin rummarschiert beim Palpa, habe massiv viele Linien gefunden, aber auch erst, als ich das System durchschaut habe, also wie man geht. Ja. Und das beste System war immer Sprengen. Viel Sprengen und dann immer so gehen, also immer so reinschauen, so ein bisschen. Und, naja.
Können Sie mir das erklären, was der Grund respektive so verengt
ist, also wenn ich, wenn jetzt die Linien so sind und ich gehe einfach mit diesem Blick, dann sehe ich sie nie. Ne? Wenn ich aber immer so reinschaue, so schräg, dann sehe ich immer sofort, ob irgendwo eine also so, im Grunde schauen sie ja so unspektakulär. Sie marschiert ja auf einer Linie, die ziemlich breit ist. Ne? Und hier sieht man Querlinien. Ne? Und das ist alles verboten. Dann marschiert sie dahin und begeht ihre Linien. Und also man sieht sie wirklich kaum. Und jetzt muss man sich eines verdeutlichen. Die Nazca haben ungefähr, es gibt 30 bekannte Figuren, 40 vielleicht, dann gibt es ein paar tausend Linien und ungefähr ein paar hundert Trapezoide. Und es gab Theorien, die ersten Theorien von Kossoff waren Wasserlinien, die unterhalb fließen, von den Anden herunter. Und es gibt auch ein paar Brunnen, die so wie Schnecken sich hinein graben in den Boden und da wird das Wasser rausgeholt und verteilt. Gibt es ungefähr heute noch 50, die aus dieser Zeit sind. Es gibt auch neue, die gemacht worden sind. Also das hat schon was mit dem Wasser. Und von unserem Verein zum Beispiel, die Christiane Richter, die hat mal so einen Kurs gemacht bei dem Johnson, der diese Wassertheorie weiterentwickelt hat und sie ist eine sehr gute Wünschelrutengeherin. Und die ist auf einer parallel zu einer Linie so gegangen. Und das hat gutes Show gemacht, dann ist eine Querlinie gekommen und dann war das weg. Und sie ist dann weitergegangen und so war nichts mehr. So als würde das Wasser so wegbrechen. Ist sicher nicht so. Also das Ganze ist sehr verwirrend. Dann gibt es die zweite Theorie, das ist wieder die astronomische. Der ist Maria Reiche ziemlich nachgehangen. Dann gibt es die Spieletheorie, dass das Spielfelder sind. Und dann gibt es die religiösen und so weiter. Und vor kurzem hat der Dr. Reindl eine Theorie aufgestellt, da haben sie dann so Spezialmessungen gemacht, da hat man dann vier so Riesenpflöcke gefunden, im Boden am Rand eines großen Trapezoids und wir haben dann gesagt, okay, das sind so Pfähle und von diesen Pfählen sind dann drüber Türme gewesen und da sind die Leute dann rauf und haben dann runtergeschaut auf diese Linien und haben somit ihre spirituellen Geschichten gepflegt. Ein Jahr später war eine Expedition von Vereinsmitgliedern von uns dort. Die haben Verdichtungsmessungen gemacht und es hat sich im ganzen Umkreis dieser sogenannten Pfeiler keine Verdichtung gefunden, wo mehr als 20 Menschen gegangen wären. Also wenn man so einen Turm baut, da gehen die Leute 2 Monate mit dem Holz hin und her und wenn dann das Ganze ein ritueller Ort ist, gehen die Leute 300 Jahre hin und her. Ja? Und die Verdichtung war gar nicht da. Also, Und so passiert das laufend. Also immer gibt es eine Theorie, die wissenschaftlich sich recht gut anhört, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später, neue Expeditionen, puff, weg. Und das schon seit gut 60, 70 Jahren. Gut, und so schaut das aus von oben vom Satelliten. Es ist nur ein Teil davon. Hier ist die Panamericana, die fährt dann da runter und da weiter Richtung Palpa. Und das ist die Pampa von Nazca, ein Teil. Das geht dann da weiter. Hier ist dann der Nazca-Fluss, geht Nazca. Und das sind lauter so Flüsse, die kommen von oben runter. Gibt es ein paar in Sacramento und so weiter. Alle Flüsse in Rio Grande, dann ins Meer geht. Und hier sind all die Linien. Das sind Straßenwege. Die hat es schon ewig gegeben. Also da sind die Einwohner unterwegs gewesen, genauso wie die Panamerikaner. Und das ist zum Beispiel eines meiner Lieblingsgebiete. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was sich dort alles findet in seinem kleinen Gebiet. Aber zuerst zeige ich Ihnen noch einen Link, damit Sie mal wissen, worüber wir bei diesen Ansammlungen reden. Also das ist zum Beispiel, diese ganzen Punkte, die Sie hier sehen, sind lauter Nazca-Linien und Figuren. Nur in der Dichte. Also man muss sich das vorstellen, das ist 10 Kilometer, ne? So 50 mal 60 Kilometer. Auf 300 Quadratkilometer, eine Linie nach der anderen. Und da hat sich ein Verein oder irgendwelche Leute haben sich hingesetzt und haben alle, in Google findet man alles wunderbar. Also wenn Sie da googeln, finden Sie großartige Sachen. Ich klicke jetzt einfach ganz blind irgendwo rein und dann geht so eine Google-Seite auf und Sie sehen dann so ein Linienkonstrukt. Und wenn man da drüber fliegt, gerade als Komponist, ja, das ist die erste Partitur, die ich je gesehen habe. Also das war so Logothetis, Cage, alles, diese ganzen grafischen Kompositionen. Ich bin da über Notenblätter geflogen und es war, um das mal wirklich mit guten Worten, echt geil. Also es war unglaublich. Also es war sensationell und man sieht eh, dass die Linien zum Teil, gibt es dann so schöne Trapezoide, dann gibt es öfter so Punkte, da gehen dann wieder neue Gruppierungen los, hier ist man durchgefahren und das sind dann so Linien, die gehen zum Teil parallel. Das ist eine Linie, die gehen dann auseinander. Das sind zum Beispiel 50 Meter, ne? Kann man sich vorstellen, 50 Meter das Trapezoid und ein paar hundert Meter lang. Und das ist so ein Teil. Ne? Wenn ich jetzt wieder wo reinklicke, geht das so dahin. Also das hört überhaupt nicht auf. Ich gehe mal darauf nach Palpa, das sind meine Lieblingsteile bei dieser Gegend. Und da ist es hügeliger. Und das sind eher so Fußwege und Tierwege. Aber da gibt es dann immer auf den, da ist es eher unergiebig, da sind Linienkonstrukte versehen, aber das ist eher fad. Ich zeige Ihnen jetzt.
Als Moderator ist ja die Perspektive, dass die Sachen gar nicht mehr aufhören, immer eine etwas bedrohliche Perspektive. Ich meine, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Also ich denke, wir sollten vielleicht schauen, dass wir so in etwa so ein paar Minuten einfach so zu einem ersten, so einem Zwischenpunkt kommen, wo man dann einfach auch die Diskussion beleuchten kann.
Ja. Aber ich möchte noch ein paar Bilder zeigen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen dafür. Das ist ein Plan von der Maria Reiche. Sie hat also mit sehr einfachen Mitteln gearbeitet. Ich habe vorher Werbung für sie gemacht. Also sie ist dann so ab 46 dort geblieben. Man muss sich vorstellen, eine blonde Gringa wohnt da ganz allein am Straßenrand und läuft da mit Besen rauf und mit Vermessungsteilen und macht da komische Sachen. Ne? Jetzt ist sie die große Göttin dort. Alle, Maria Reiche. Und ist auch richtig so. Man muss also da wirklich sich freuen, dass sich das durchgesetzt hat. Und ich zeige Ihnen mal, ich habe Ihnen vorher gesagt, hier ist mein Lieblingseck da, rechts herüben, und jetzt zoome ich mal da rein. So schaut das dann aus. Also das sind lauter Linienkonstrukte. Man sieht auch diesen schönen Kolibri und andere Tiere. Das ist so ein kleines Eck, erst mein Daumen. Die Hälfte davon. Ne? Und das müssen Sie sich über die ganze Pampa vorstellen. So schaut das aus, ja. Und die haben das gar nicht sehen können, weil sie nicht fliegen haben können. Ja? Weil da unten ist der Fluss, die Landwirtschaft, die Häuser sind dann, und da geht es rauf. Und diese Platte ist, da gibt es keinen Berg. Also alles, was man da auf diesem Plan sieht, kann man nur sehen, wenn man fliegt. Gibt es sonst nicht, also fürs Auge. Ja, wie gesagt, manche glauben, dass es wieder mit dem astronomischen Zusammenhang. Andere glauben, dass es Wasserlinien sind. Es gibt auch Theorien, wo gesagt wird, vielleicht sind da so wie die Songlines in Australien, Verbindungen zwischen Familien, Truppen. Könnte ja sein, dass jemand von da heiratet, wie von da, gibt es eine neue Linie. Ne? Und dann gibt es wieder unser. Das weiß keiner, es ist ein Riesenrätsel. Also.
Erinnert das etwas an den Brückenkopf?
Ja, ja, das hat mich auch so wunderbar, ja, genau. Also wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist eine Nazca-mäßige Vernetzung dieser Gräueltaten.
Von der Idee her, ja. Wahrscheinlich.
So, dann zeige ich Ihnen, wie das dann, das ist zum Beispiel eine Figur, die hat man vorher schon als Skizze gesehen, das ist dieses Rechus Solar, das ist im Waldpass einer der wenigen, die man auch von einem Hügel sehen kann. Und da sieht man dann also so das Tal, wo halt dann die Landwirtschaft stattfindet. Das spare ich Ihnen ein bisschen. Es gibt sehr viel Literatur darüber, also wenn man da ins Internet geht. Ganz wie ich, mein Lieblingsbuch ist das Buch von der Maria Reich selbst. Das ist so in Spanisch, Englisch und Deutsch. Und da hat sie sehr schön ihre eigenen Zeichnungen drinnen und beschreibt in eigenen Worten, was da so ihr Ding ist. Und das liest sich wirklich, man hat fast das Gefühl, man ist dabei. Also sie hat das immer sehr, wo sie eine taffe Wissenschaftlerin war, hat sie eigentlich gutes Marketing gemacht, um überhaupt die Linien am Leben zu halten. Also sie hat sich dann irgendwann mal einen VW-Bus gekauft, Leute bezahlt, die sind dann an der Panamericana herumgefahren und haben immer geschaut, wenn wer reinmarschiert, sind die gekommen, nein, nein und so. Jetzt, glaube ich, könnte man es gar nicht bezahlen, wenn man da mit dem Auto reinfährt. Also Beschlagnahmung des Autos und riesige Geldstrafe, Kerker, also da verrottet man dann im Peru. Gut, das ist ein Star, der Affe. Und das, was man an diesem Foto, das ein selbstgemachtes ist, man sieht hier eh Autospuren. Ne? Es gibt ein sehr schönes Bild, da sieht man eine Eselspur. Und die Eselspur ist schon 80 Jahre alt. Also, warum diese Linien so gut erhalten sind, ist ganz einfach. Das habe ich selbst erlebt bei einem Sandsturm. Da kann man sich auf den Boden legen und der Wind beginnt so knapp über dem Kopf. Also war wirklich ein Sandsturm. Ne? Also, da ist kein Wind. Und wenn man die Nase rauf tut, das Sand schon auf der Nase gewesen. Ne? Und dann ist es sehr arid, es regnet kaum dort, jetzt hat es sehr starke Regenfälle gegeben, das hat die Figur ziemlich in Mitleidenschaft gebracht. Und man sieht immer, es geht meistens im Weg rein und dann geht der ganze Weg durch die ganze Figur und geht dann wieder raus. Und diese Figur geht dann noch weiter, die geht dann an Verästelung runter, ist ungefähr so 300 mal 200 Meter und ist ein kleines Teil in einem riesen Konstrukt. Ja. Und da gibt es ein paar so Starfiguren, da wird mit dem Flugzeug, wird man da sozusagen standardmäßig hingeflogen. Und das sind jetzt dann so die algorithmischen Bearbeitungen von uns, also für diese Performance, wo diese Linien und diese perspektivischen oder diese Nicht-Perspektive, die dort stattfindet, sozusagen von uns in Perspektiven hochgeklappt wurde. Und zwar dann mit Parametern, wo die Musik das zum Teil gesteuert hat. Also die meisten Bilder, die Sie da sehen, da wurden dann, also das ist ein Grid gewesen von Nazca-Linien zum Beispiel, dieses Bild. Und dann haben wir bestimmt, welche Algorithmen welche Idee von uns transportieren. Und dann haben wir gesagt, okay, die Passfrequenz sowieso steuert zum Beispiel eine gewisse Zoom-Funktion. Dieser Frequenzbereich lässt das Ganze kippen in der Z-Achse. Dieser Frequenzbereich lässt es in der Y-Achse kippen und so weiter. Und ich konnte das dann live im Mix sozusagen steuern. Ne? Das heißt also im Grunde genommen hat sich da das System umgekippt, wo die Videos bei dem ersten Stück eher begleitende Elemente waren, waren hier die Videos Real-Time 3D-Geschichten. Die von der Musik zum Teil gesteuert wurden. Edi Bruckmeier hat diese Parameter in WexMSP programmiert und wir haben dann mit der Musik diese Bilder gesteuert.
Aber vielleicht können wir da jetzt auch gleich einsteigen.
Ich glaube, es bleiben uns jetzt nur noch 15 Minuten zur Diskussion. Ich glaube, das wäre jetzt schade, wenn wir das jetzt unterbrechen würden.
Ich möchte nur kurz was sagen, also es gibt auch ein neues. Der dritte Teil, den können Sie selbst im August überprüfen. Am 13. und 14. im Zirkus. In der Nähe von der Bruckner-Universität können Sie vorbeikommen. Und da geht es dann um Utopia und den Nichtort, um den No-Place und auch um diese Projektionen dorthin. Und da können Sie dann vorbeischauen und das überprüfen. Wird ein sehr schöner Abend, also ich bin schon sehr weit. Ich sage nicht viel. kippe ganz kurz ein paar Bilder durch, kommentarlos, also. Aber da muss ich was dazu sagen. Das wird Sie interessieren, ja?
Ich glaube, mich interessiert, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich würde jetzt nur das sehr ungern auf das.
Nee, okay.
Ich glaube, wir machen jetzt einfach eine offene Diskussion. Wir haben jetzt nur noch 15 Minuten. Also ich glaube, das wäre jetzt wirklich unfair den Teilnehmern gegenüber.
Okay, und dieses Bild lasse ich stehen.
Ich denke, es ist ja auch jetzt einfach so viel Input gekommen. Ich meine, aus diesen beiden unterschiedlichen Kulturen auch so sehr viel an visuellem Input, auch sehr viel an Überlegungen von Ihnen. Also ich denke, da möchte ich jetzt einfach schon noch mal ein bisschen Ihnen die Möglichkeit geben, einfach sich darauf einzulassen. Ich meine, wenn keine dringende, also was mich eigentlich schon sehr interessiert hat, Sie haben ja ganz am Beginn jetzt von dieser zweiten Geschichte, die Sie ja, ich meine, das ist ja, aus Ihrer Perspektive heißt das ja, dass der Teil des Projektes ist ja überschrieben mit Perspektive.
Ja.
Und gleichzeitig haben Sie das aber auch dann als Partitur bezeichnet. Und ich fand das dann ganz interessant, wie Sie dann zum Schluss eben auch nochmal das aufgegriffen haben und gesagt haben, ich meine, Sie haben dann tatsächlich ja das auch in einer gewissen Weise. Ich meine, es gibt eine Vertonung dazu, aber ist es wirklich eine Partitur oder wie ist aus Ihrer Sicht so jetzt, wenn man das jetzt, die Partitur ist ja mehr so ein konventioneller Begriff aus der Musikwissenschaft. Aber wenn Sie das jetzt nochmal sozusagen beschreiben würden, wie für Sie die Linien zur Musik geworden sind.
Sie haben wirklich immer beinharte Fragen. Also, ich war nicht interessiert von dieser Bildstimulanz und parallel, ich habe ja die ganzen Logothetis-Arbeiten zum Teil gesehen in Wien, also auch seine Partituren, die allesamt grafisch waren und auch viele Cage-Partituren, grafische, die haben mich immer schon in den Bann gezogen und gleichzeitig war aber dieser Blick auf diese Nazca-Linien lediglich ein Aha dazu. Also ich habe das gesehen und gedacht, wow, das ist ja alles Partitur. Also, das Ganze ist so gigantisch, also dass man im Grunde genommen, könnte man jetzt sagen, okay, man nimmt jetzt, und zum Teil haben wir es ja bei den Visuals gemacht, wo wir einfach genommen haben, einen Ausschnitt, einfach die Sachen rausgegridet haben und ich dann mit der Musik sozusagen die Bilder bearbeitet habe. Die Musik selbst, da habe ich eigentlich nie die Ambition gehabt, also sozusagen diese Nazca-Linie nachzumachen. Also da gibt es eigentlich keinen Zugang. Also das war eher so, dass es im Grunde genommen, es gibt ja auch mehrere Themenblöcke wieder, also es beginnt so mit den Nazca-Geschichten und geht dann rein in ganz andere Perspektiven. Und die Musik ist im Grunde genommen, sagen, es gibt, also da müsste ich es jetzt in Stücke aufdröseln. Es besteht aus 8 Stücken, aus 9 Stücken eigentlich genauer das Stück. Und da gibt es 2, 3 Stücke, die im Grunde genommen sich wie elektronische Clubmusik anhören. Und da gibt es wieder Stücke, die sehr geräuschhaft sind, wo im Grunde genommen dann wieder musikalische Strukturen vorkommen, wie man sie bei Mozart hört. Mhm. Und dann gibt es wieder Stücke, die wieder eine Form haben, wo die Musik nur geräuschhaft ist und wo eine Form von Tremolo entsteht aus diesen Frequenzen, die dann wiederum einen Grip steuern, der fast wie die Nazca-Linien ausschaut und dann auch noch ein Gesang drüber kommt, der zum Teil das auch thematisch passt. Also jetzt könnte ich sagen, okay, wie komme ich zu diesen Musikstücken? Im Grunde genommen ist es so, dass ich meistens nichts anderes tue, als ich habe meine Partitur, waren die Zutaten. Und da lege ich dann im Studio diese ganzen Bilder und alle Sachen auf und dann irgendwann passt, dann gehe ich ins Studio und knall das raus. Im Grunde dauert so ein Musikstück dann einen Tag oder zwei und dann wird vielleicht hinten auch noch ein bisschen gefeilt. Das geht so einfach raus. Also es ist, das Vorspiel ist so lange. Also welche Parameter faszinieren mich? Und was lösen Sie aus? Also ich kann da nicht sagen, wie der neuronale Schritt ist. Also es geht nicht. Also.
War dir eigentlich schon vorher klar, dass es eine Trilogie werden soll? Also waren die Themen schon bekannt oder hat sich das dann auch im Laufe der Jahre ergeben, wohin die Reise geht? Dann?
Na, diese drei Themen habe ich schon Ende der 80er gehabt. Also, was ich damit mache, war mir unklar. Also das war mir völlig unklar. Also ich hätte nicht sagen können, dass sowas rauskommt. Und also das waren einfach Themen, die mich fasziniert haben. Und ob ich jetzt ein einziges Musikstück mache oder ob ich jetzt ein Multimedia-Stück mache oder ob ich gar nichts mache oder das nur so rumliegen habe und gerne sammle und reise. Also das war mir damals, das hat wirklich begonnen mit dieser Geschichte, dass mir diese Hisatsenormen einfach passiert sind. Und dann ist mir diese Nazca-Geschichte gekommen und da war es einfach mal völlig klar, okay, und dann habe ich mir am Schluss dann schon überlegt, mit dieser Projektion, mit dieser ganzen utopischen Projektion, wo geht es dahin? Und da ist mir dann irgendwann wieder mal dieses Hilton-Buch in die Hand gefallen, ne, mit Shangri-La, und dann ist es eh schon wieder losgegangen. Und dieses Buch mit dem ganzen Nazi-Okkultismus, mit ihren Reisen nach Tibet, um auf der Suche nach dem Übermenschen in Shambhala und so weiter, und man dachte, dann fliegt mir auch noch ein Mickey Mouse in die Hand, wo man dann sieht, wie heißt der Titel genau? Expedition nach Shambhala. Ne? Und das ist das neue National Geographic, der Traum von Shangri-La auf der Suche nach einem fernen Ort des Glücks. Also es verknüpfen sich immer so Sachen. Also ich habe da immer irrsinnig viel Glück eigentlich. Also dass ich im Grunde genommen, ich bin hier neugierig und wenn man neugierig ist, dann passieren die Sachen einfach. Aber es hängt auch damit zusammen, weil ich auch unfairerweise keinen konkreten Strang verfolge. Also ich habe nicht dieses, also ich sehe es bei den Wissenschaftlern, bei unserem Nazca-Verein, ja, also die, da habe ich gesagt, hey, kannst du mir einen Text schreiben über diese Geschichte? Sagt er, das ist ja nur Theorie. Gestorben. Also wenn er es nicht beweisen kann, ist das ein Tischgespräch.
Wie funktioniert das eigentlich zwischen Ihnen und diesen Wissenschaftlern in dem Verein? Das wollte ich Sie sowieso fragen. Es ist ja interessant, ich meine, Sie nehmen ja viel Input von denen, aber Sie sagen, haben ja auch gesagt, Sie machen Projekte mit denen. Ich will jetzt nicht sozusagen die Analogie wagen mit der Bad Neighborhood, in der Sie gewohnt haben und den Drogendealern, aber fühlen Sie sich da mehr angenommen in dem Fall?
Na, Sie haben mich, ich fahre jedes Jahr hin zu unseren Treffen und Sie haben mich gern, also. Und dieses Gern möchte ich auch beschreiben, was das heißt. Also Sie sehen mich nicht als Nehmer, der jetzt gesagt hat, ich habe jetzt mein Projekt, dann komme ich hin und verzaubere alle, dann nehme ich irrsinnig viel und dann, ich komme zurück und ich nehme teil und ich bin der mit den verrückten Ideen. Ne? Also ich sehe die Kinder in Palpa, die können irrsinnig gut mit Drachen fliegen lassen. Dann sehe ich so einen schönen Schatten, der wie ein Trapezoid ausschaut. Dann laufe ich ins Internetcafé in Palpa und schicke zu meinen Vereinsleuten, Rätsel gelöst, die großen Trapezoide wurden mit Drachen, steigenden Drachen gemacht. Ne? Naja, dann höre ich nichts mehr. Weil das natürlich völlig absurd ist, aber das lieben sie, glaube ich, auch auf eine Art und Weise. Und so kriegen Sie alle zwei Monate eine neue Theorie und das sind Sie fit, denke ich mal. Nee, Sie wissen, wer ich bin und wir haben ein gutes Verständnis und das hat sich auf sehr menschlicher Ebene richtig anfangen können Sie mit mir nichts, das ist klar. Also,
und mit den künstlerischen Arbeiten, die rauskommen?
Es gibt einen zweiten Künstler, der auch Mitglied ist, der malt so Sachen. Den können Sie ein bisschen besser. Also diese Bilder, die kommen schon näher hin zu diesen Bildern. Also ich tue sie zu sehr verzerren. Aber Sie waren da bei der Geschichte damals im OK, waren nicht unenttäuscht. Also.
Ich wollte gerade sagen, haben Sie die für August auch eingeladen?
Ja, habe ich natürlich eingeladen, ja, meine Vereinsmitglieder. Ja, es gibt unser Ehrenmitglied, der Dietrich Schulze, der auch ein sehr schönes Buch vor kurzem veröffentlicht hat. Der will unbedingt kommen, der ist mittlerweile 84 und hat gesagt, da komme ich nach Linz, also das muss ich sehen und muss ich dabei sein. Also, sie sind nicht schockiert dass da ein Spinner bei Ihnen ein bisschen dabei ist, aber brauchen können Sie mich nicht. Also für Ihre Arbeit, also brauchen können Sie mich nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, aber Sie, wir haben ein gutes Verhältnis und es entführt Sie auch. Also es ist auch ganz gut. Also. Und es gibt auch öfter Ausstellungen und da bin ich dann schon gefragt. Also da habe ich Erfahrung und da fragen Sie mich dann, und was da so geht und was man nicht tun darf und so weiter. Und da kann ich helfen. Ja, das Escher-ABC, ja. Das
Escher-ABC. Und es hat mich auch ein bisschen erinnert an das Möbiusband. Zum Dreieck, wollte ich sagen, habe ich jetzt so in den Lied gezeichnet. Und das habe ich jetzt auf das Mikrofon genommen. Jetzt erinnert mich das, was Sie jetzt gesagt haben. Vom Gefühl her stellen Sie eine Verbindung dar vom Himmel zur alten Zeit und zur Jetztzeit. Und so habe ich das jetzt in den Kopf.
Das ist sehr schön, aber ich muss sagen, dass das ich könnte es nicht unterschreiben. Also wenn es für Sie so, ich war letztes Jahr in Mustang, ich wollte eigentlich nach Tibet, aber wegen der Olympischen Spiele und dieser ganzen Problematiken haben Sie die Grenzen dicht gemacht, einen Tag bevor ich rüber wollte, weil ich wollte ja nach Shambhala. Es hat jemand gesagt, der hat in Google das Shambhala gefunden, hinter einem Kloster, und da wollte ich hin und das wollte ich einfach haben. Und die Chinesen haben uns nicht reingelassen. Jetzt haben wir dann das Alternativprogramm Mustang besucht. Das ist wie tibetisch-buddhistische Kultur, schaut aus wie Tibet und die Kultur ist auch wie Tibet. Ohne dass man in Tibet ist, nämlich in Nepal. Und da geht man dann zu Fuß. Es gibt kein Auto dort. Wunderschön, ein Land ohne Auto. Es gibt, also man ist ein bisschen in der im Mittelalter, würde ich sagen, und ist so unterwegs mit einer Karawane und trifft wunderbare Menschen. Und das, was ich dort erlebt habe, war so schön. Es gibt dort keinen Unterschied zwischen real und virtuell. Also es gibt das nicht. Also wenn die behaupten, also wenn es heißt, dass dieser Mönch von dort oben, Luri Gompa, rübergeflogen ist und dort 5 böse Geister besiegt hat, dann ist das real. Ja. Und das Spannendste habe ich erlebt in dieser ganzen Debatte, und drum, wenn Sie sagen, für Sie ist das so, das habe ich jetzt gelernt, vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, das muss ich, mittlerweile sage ich, hey, wenn es so ist, ist völlig real, also völlig. Also, und das ist auch gut so, weil ich war so irritiert. Also ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die so verwirrend ist, dass der Historiker mit Sicherheit das Handtuch wirft und an die Bar geht. Also, ich stehe in der Natur, dort ist ja alles Natur. Ja? Also, es ist ja wirklich alles Natur, weil es gibt keine Industrie, gar nichts. Also, und ich stehe da so und dann kommen 2 Einheimische und einer von unseren Expeditionsleuten, der hat übersetzt und die haben mich gefragt, hey, woher kommst du, wie ist es dort und so weiter. Und dann haben sie mich auch gefragt, wie es mit Gott ist bei mir. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keinen. Waren sie 10 Meter weg, innerhalb von einer halben Sekunde. Dann haben sie immer geschaut. Es gibt eine Geschichte, wenn man sich dort grüßt, zeigt man sich die Zunge. Und das ist nicht unhöflich, sondern wenn sie schwarz ist, dann ist man ein böser Geist und dann sind sie weg. Und jetzt haben sie immer geschaut, wie ich mit unserem Expeditionsmann geredet habe, die Zunge ist nicht schwarz. Sind sie wieder gekommen, weil sie interessiert waren? Okay. Die haben ja 1300 Geister und Frauen haben zum Beispiel hier einen Goldzahn, damit sie von bösen Geistern nicht vergiftet werden, wenn sie schlafen. Mit dem Goldzahn passiert das nicht. Und so geht das dahin. Ja? Also es gibt für alles irgendwas und alles ist real. Ja? Okay. Und jetzt haben sie geglaubt, okay, der hat keinen Gott. Die Zunge ist okay, sie waren wieder neugierig, sind gekommen und haben mich dann gefragt, ob ich Ängste hätte, ohne Gott. Da habe ich gesagt, nein. Das hat sie massiv fasziniert. Da ist einer, der hat keine Angst vor den Geistern, braucht keinen Gott, keinen Lama, hat keine Ketten und keine Goldzähne und gar nichts, ne? Fürchtet sich nicht. Okay, und dann kam die nächste Erkenntnis, wieder weg. Der hat viel Macht und vielleicht hat er doch böse Macht und er ist bloß ein Geist. dann haben sie mich immer so angeschaut. Und es sind noch mehr Leute gekommen und haben so geschaut, was ist denn mit dem? Dann habe ich gesagt, hey, was ist los? Frag sie mal, was los ist mit ihnen. Und der hat mir dann gesagt, sie glauben, dass ich ein böser Geist bin. Weil ich keine Abwehrzeichen habe, muss ich so stark sein, dass ich mit den Geistern... Ja, und dann bin ich da gestanden, so, als Österreicher. Und habe mir gedacht, hey, okay, und habe ich gewusst, okay, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen irgendwas. Also wenn man dort war, weiß man, also es gibt nichts mehr zwischen real und irreal. Und ich finde das wunderschön. Also ich fühle mich seitdem so gut. Also nicht aus dieser speziellen Erfahrung, sondern grundsätzlich. Also man glaubt ja immer, dass man völlig blöd ist. Warum sind die Leute so geil auf Drogen? Ne?
Weil das Geist kann ich mir gut vorstellen, aber warum ein böser Geist?
Ja, genau. Ja, weil es so viel haben davon. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also
ich weiß nicht, was zu mir und wollte.
Aber es war schön, also es war so, ich habe ja zwei, drei Tage gebraucht, bis ich das wirklich entknotet habe. Also ich musste ja nachdenken, warum dieser Rhythmus so war, also dieses Hin und Her und so weiter.
Aber wir sind jetzt eh schon mehr so ins Kolloquiale übergegangen, glaube ich. Ja, ich meine, ich finde die Geschichte toll. Es gibt ja so ganz interessante historische Parallelen dazu, da können wir auch mal drüber reden. Aber also ich würde auch sagen, dass wir vielleicht jetzt einfach den formalen Teil jetzt auflösen, dass man dann einfach an der Bar oder hier einfach noch ein bisschen weiterreden über die unterschiedlichen Projekte und diese Verzweigung. Ich meine, das Faszinierende daran ist ja, es verzeigt sich so weit. Und ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich Sie da ein bisschen unterbrochen habe, weil letztlich könnte man hier gut bis Mitternacht sitzen und diese unterschiedlichen Geschichten anhören. Und mir wird sicherlich nicht langweilig werden, Ihnen auch nicht, aber es gibt halt doch, Sie sind den Regeln entkommen der Musik. Ich bin immer noch im Regelwerk des Kepler-Salons. Das ist das Tragische. Ja? Und im Regelwerk des Kepler-Salons müssen wir einfach um 9 den formalen Teil beenden. Aber wir haben das Privileg, dass wir einfach hier weiterbleiben mit Ihnen. Und würde mich aber jetzt auf alle Fälle schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den faszinierenden Vortrag und die Diskussion. Applaus